das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Totgesagte leben länger. Oder besser gesagt, sie sollen wieder auferstehen. Nachdem die NATO sogar von den eigenen Leuten schon als hirntot abgeschrieben worden war, will das größte Verteidigungsbündnis der Welt nun noch größer werden und wieder vor Kraft strotzen. Heute Abend die überraschende Einigung. Die Türkei gibt ihren Widerstand auf und macht den Weg frei. Schweden und Finnland können nun der NATO beitreten, zur großen Erleichterung der meisten Beteiligten. Zwei Länder, die jahrzehntelang militärisch neutral waren und angesichts des russischen Angriffskriegs ihre Haltung geändert haben, sind nun mit dabei. Und so scheint am Vorabend des großen NATO-Gipfels in Madrid zumindest eines der vielen drängenden Probleme gelöst. Markus Preis.
Es sind diese Momente, die den Zauber eines Gipfels ausmachen. Pressekonferenz, Raum 14, einer der kleineren. Und plötzlich um 7:45 am Abend Bewegung, Spannung in der Luft. Mikrofone werden gerichtet, die Flaggen von Finnland, Schweden und der Türkei sind aufgebaut. Und dann kommen sie alle. Erdogan, Stoltenberg, die Spitzen von Finnland und Schweden. Man hat sich geeinigt. Ich bin froh, ankündigen zu können, dass wir jetzt ein Abkommen haben, das den Weg freimacht, damit Finnland und Schweden der NATO beitreten. Wochenlang hat man gestritten. Heute Abend, gerade noch rechtzeitig vor Beginn des Gipfels, dann die Unterschrift und eine gemeinsame Erklärung. Applaus im viel zu kleinen, stickigen Pressesaal. Man mag es noch nicht glauben, aus den Streithähnen der letzten Wochen sollen jetzt Verbündete werden. Wir haben es in der NATO immer gezeigt. Egal, welche Differenzen es gibt, wir setzen uns zusammen, wir reden und können jede Frage lösen. Mit der Unterschrift werde auch ein Signal gesendet aus dem engen Raum 14 in die Hallen des Kreml. Die Tür der NATO steht offen. Erinnern Sie sich, im Dezember hat uns Präsident Putin noch sogenannte Sicherheitsverträge vorgelegt, die die NATO unterschreiben sollte. Und einer der wichtigsten Punkte von Putin war dabei, dass er gegen jede Erweiterung der NATO war. Er wollte weniger NATO. Jetzt bekommt er mehr direkt an seiner Grenze. Morgen geht der NATO-Gipfel offiziell los, doch eine der wichtigsten Entscheidungen schon getroffen. Da kommt seine Einladung gerade richtig. Spaniens König empfängt die Regierungschefs heute Abend zum Galadinner im Palast.
Tja, und über das, was vorher aufgetischt wurde, wollen wir reden. Markus, was hat den Ausschlag gegeben für diese Einigung heute Abend?
Aus meiner Sicht vor allen Dingen, dass sich Finnland und Schweden sehr stark auf die Türkei zubewegt haben. Im Prinzip haben sie in der Erklärung ganz klar mit zu Protokoll gegeben. Sie sehen die Interessen der Türkei als berechtigt an. Die hat ein Problem mit der verbotenen kurdischen Partei PKK und auch mit der Kurdenmiliz IPG. Und eben um in die NATO zu kommen, haben beide Länder jetzt entsprechende Zugeständnisse gemacht. Sie wollen zum Beispiel zusammenarbeiten bei der Justiz und auch bei Geheimdienstinformationen. Sie sichern der Türkei Hilfe bei Auslieferung zu. Da gab es auch jetzt hier in der Pressekonferenz schon Kritik dran. Und sie sagen auch, man ist in einem gemeinsamen Bündnis. Da können es keine Restriktionen für Waffenexporte geben, also ganz klare Schritte der beiden Länder auf die Türkei zu. Was man nicht gehört hat, und Stoltenberg hat es auch klar dementiert, ist, dass es noch weitere Geschäfte gibt, zum Beispiel, dass die Türkei Kampfflugzeuge beispielsweise aus den USA bekommen hätte.
Wie verändert sich das gemeinsame Bündnis jetzt, da diese beiden großen Nordländer dazugehören?
Ja, aus Sicht vieler Beobachter wird es erstmal größer, aber auch stärker. Denn beide Länder, Schweden und Finnland, waren zwar neutral, aber die verfügen über ein sehr modernes, sehr gut ausgestattetes, sehr gutes trainiertes Militär. Und die werden eben jetzt Mitglied in der NATO. Zudem ändert sich die strategische Situation der NATO im Norden, denn die kontrolliert jetzt mehr oder weniger den Ostseeraum. Das war zu Zeiten des Kalten Krieges genau umgekehrt. Da waren eben Schweden und Finnland neutrale Staaten und fast alle anderen Anrainerstaaten im Warschauer Pakt. Jetzt sieht das genau umgekehrt aus. Also Stoltenberg sagt, das ist definitiv militärisch eine Stärkung der NATO.
Finnland teilt ja mit Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze. Tritt jetzt eigentlich ab sofort der Bündnisfall in Kraft? Sollte Russland, Finnland oder Schweden angreifen?
Juristisch betrachtet ist die Antwort ganz klar nein, denn ab morgen, wenn es denn so kommt wie heute Abend ausgehandelt, sind die beiden Länder sozusagen eingeladen, NATO-Mitglieder zu werden. Diese Einladung ist dann ausgesprochen von den 30 anderen NATO-Staaten. Dann müssen aber 30 Parlamente das ratifizieren. Das kann durchaus ein paar Monate dauern, auch wenn einige Staaten gesagt haben, sie wollen das ganz schnell erledigen. Und in dieser Zeit sind eben Finnland und Schweden noch keine NATO-Mitglieder. Entsprechend würde da rein juristisch auch noch nicht der Artikel 5, also die Beistandsverpflichtung, gelten. Aber das ist natürlich nur das Juristische. Politisch hat man sich dann mit diesem Schritt ja sehr klar zu den beiden Ländern bekannt. Man kann sich nicht vorstellen, wenn da was passieren würde, dass man dann sagen würde, oh gut, dass ihr noch nicht drin seid, formal. Und Großbritannien zum Beispiel hat auch schon ganz klar gesagt, wenn in dieser Zwischenzeit etwas passieren sollte, dann würde Großbritannien den Ländern so beistehen, als ob sie schon in der NATO wären. Und ich denke, das gilt für viele andere Länder dann auch.
Danke, Markus Preis, für die Einschätzung. Ja, und wir schauen uns das Problem mal etwas genauer an. Das Problem Recep Tayyip Erdogan, das nun zumindest vorerst für die NATO gelöst zu sein scheint. Der türkische Präsident wollte nicht, dass Schweden und Finnland dazugehören zu dem Club der 30 NATO-Staaten, jedenfalls nicht, solange die beiden Länder sich nicht deutlicher distanzieren von jenen Kurden, die die Türkei Terroristen nennt. Und so trieb Erdogan die NATO lange vor sich her mit einem Machtspiel, dessen Regeln er bestimmt hat und dessen Wurzeln bei ihm zu Hause liegen, auch in einem türkisch-kurdischen Konflikt an der syrischen Grenze. Oliver Meyer-Rüth.
Ein letzter Tee vor der Fahrt nach Syrien. Der Türke Ahmet Yelolu soll mit seinem LKW in das vom Krieg gezeichnete Nachbarland Zement bringen. So richtig wohl ist ihm dabei nicht. Wir sind dort Fremde und ob man will oder nicht, hat man manchmal Angst. Aber unsere Armee ist dort. Das Gebiet direkt hinter der Grenze kontrollieren türkische Truppen. Doch wenige Kilometer weiter hat die Kurdenmiliz YPG das Sagen. Also der Feind, so Yelolu. Denn die YPG unterstütze kurdische Separatisten im Kampf gegen den türkischen Staat. Um innenpolitisch zu punkten, will Erdogan bald die Kurdenmiliz angreifen. Ich finde das gut, denn es gibt das Risiko, dass sich der Konflikt auf die Türkei ausbreiten könnte. Das muss Erdogan verhindern. Yelolu erreicht den Grenzübergang. Er hofft, dass er am Abend unbeschadet zurückkommt. Erdogans jahrelanger Kampf gegen militante Kurden ist auch der Grund, warum er sich bisher in der NATO querstellte. Wochenlang warf er Schweden und Finnland vor, türkeifeindliche Kurden zu unterstützen. Fotos auf einer regierungsnahen Zeitung zeigen Frauen und Männer, die die nordischen Länder bisher nicht an die Türkei ausliefern wollten. Deshalb drohte Erdogan noch kurz vor dem Abflug nach Madrid der NATO mit einer fortgesetzten Blockade. Wir wollen keine Worte, wir wollen Ergebnisse sehen. Doch trotz der Einigung dürften schwedische und finnische Richter sämtlichen Auslieferungsgesuchen der türkischen Regierung kaum zustimmen.
Schweden und Finnland haben gesagt, dass sie die Auslieferungsanträge jetzt nochmal überprüfen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Verfall des türkischen Rechtsstaats den meisten Auslieferungen am Ende im Weg stehen wird.
Für ein Ja zum NATO-Beitritt forderte Erdogan von Washington außerdem die Lieferung von weiteren F-16-Kampfflugzeugen für die türkische Luftwaffe, hieß es wiederholt in türkischen Medien. Wie Sie wissen, ist die momentan wichtigste Diskussion mit Amerika das F-16-Thema. Dieses Thema ist immer noch auf dem Tisch. Ob es hier Bewegung gab, ist bisher unklar. Am Abend kommt Lkw-Fahrer Yelolu aus Syrien zurück in die Türkei. Den Zement hat er abgeliefert. Die Anspannung bei Syrern vor einem möglichen Angriff türkischer Truppen sei zu spüren, sagt er. Sie sagen Nein zum Krieg, sie wollen ihn nicht. Sie haben Angst, ihr Zuhause zu verlieren. Yelolu selbst fände einen Einmarsch dennoch richtig. Präsident Erdogan weiß, mit seiner harten Haltung kann er Männer wie Yelolu für seine Politik erneut begeistern.
Fragen wir nochmal nach bei Oliver Meyer-Rüth in Istanbul. Ja, Oliver, vor dem Hintergrund, den Sie uns gerade geschildert haben, was vor allem hat wohl den türkischen Präsidenten bewogen, den Widerstand jetzt aufzugeben?
Naja, er wird versuchen, das Ganze als Erfolg zu verkaufen in der Türkei. Das ist wichtig für ihn und bis zu einem gewissen Grad wird ihm das auch gelingen, denn man muss wissen, dass der Palast hier, doch viele türkische Medien, die meisten hier kontrolliert, und die werden ihn sicherlich wortgewaltig dabei unterstützen. Man muss aber auch wissen, dass viele Türkinnen und Türken, dass denen schon dieses Thema kurdischer Separatismus, kurdischer Terrorismus ein Dorn im Auge ist. Da haben sie Sorgen, Sicherheitsbedenken, und sie hätten es kritisch gesehen, wenn Erdogan jetzt bei diesem Beitrittsgesuch der Schweden und der Finnen überhaupt nicht das Thema angesprochen hätte. Das hätten sie sicherlich Erdogan negativ ausgelegt. Auch deshalb, weil viele Menschen hier glauben, dass einfach die Strafverfolgungsbehörden in Schweden und in Finnland bei dem Thema oft beide Augen zudrücken. In den letzten Wochen hieß es hier immer wieder, eigentlich müssten Auslieferungen stattfinden als Bedingung, dass man Ja sagt zu diesem Beitrittsgesuch. So eine Vereinbarung, so eine klare Vereinbarung gibt es jetzt nicht. Da könnte es sein, dass türkische Nationalisten das Erdogan als Schwäche auslegen.
Das heißt, sein Manöver zahlt sich für ihn zu Hause aus in Umfragen, oder ist schon bald mit der nächsten Provokation zu rechnen?
Die Umfragewerte sind in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen, und das liegt aber vor allem an der sehr, sehr hohen Inflation hier im Land, an der Wirtschafts- und Finanzkrise, und da kann sicherlich jetzt auch dieses Memorandum nicht viel ändern. Den Menschen geht das Geld aus, und das ist das, wo hier in der Türkei eben der Schuh drückt. Nichtsdestotrotz wird Erdogan versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin jede Möglichkeit zu nutzen, auch jede außenpolitische Krise, das war ja jetzt eben diese Krise mit der NATO auch, um das Blatt zu wenden. Denn spätestens im Sommer nächsten Jahres soll hier in der Türkei gewählt werden.
Danke, Oliver, nach Istanbul. Und wir wollen natürlich auch noch zu unserem Korrespondenten Christian Blenker nach Stockholm schalten, um zu erfahren, ob es schon erste Reaktionen gibt auf diese historische Entscheidung. Ich nehme an, die Erleichterung ist laut zu hören.
Genau so ist es, Karin Mioska. Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson und der finnische Präsident Niinistö haben sich sehr erleichtert gezeigt, nachdem das Memorandum unterschrieben wurde. Beide haben ja regelrecht gebuhlt in den vergangenen Tagen um die Türken, um die Zustimmung der Türken beim ihren NATO-Antritt. Und man muss wissen, insbesondere die Schweden sind einen sehr hohen Preis eingegangen, sehr hohes Risiko sind sie gefahren, denn die Ministerpräsidentin Andersson hat ja 200 Jahre bündnisneutraler Politik einmal so über den Haufen geworfen, um gemeinsam mit Finnland diesen Antrag zu stellen. Das hat nicht jedem im Land gefallen, dieses Tempo. Und dann war eigentlich fast alles klar, und die Türkei kam mit ihrer Blockade. Deswegen hat man versucht, hier das Blatt zu wenden. Es gibt in Schweden eine große kurdische Minderheit, und insbesondere die schwedische Politik gegenüber der PKK und der YPG gegenüber waren den Türken immer ein Dorn im Auge. Und deshalb hat man hier Sicherheitsvereinbarungen getroffen. Aber es wird natürlich auch Kritik geben in Schweden. Wir haben mit kurdischen Organisationen gesprochen, die sich dieses Memorandum jetzt in Ruhe durchlesen wollen. Sie haben schon kritisiert, dass Schweden zu sehr nach der Pfeife Erdogan getanzt sei.
Wladimir Putin hat ja gedroht, dass sich die Beziehungen massiv verschlechtern würden, sollten Schweden und Finnland der NATO beitreten. Wie viel Sorge haben die jetzt vor einer möglichen Reaktion Putins?
Es gibt ja einen Grund, dass die beiden Länder Finnland und Schweden der NATO beitreten wollten. Insbesondere die lange Grenze zwischen Finnland und Russland spielt hier eine Rolle. Man hat hier einfach das Gefühl gehabt nach Russlands Angriff auf die Ukraine, dass man hier schnell etwas ändern muss. Man ist natürlich in Sorge, man ist aber auch selbstbewusst, das Militär sei sehr gut ausgestattet. Es gibt ja die Wehrpflicht in Finnland, es gibt eine hohe Reservistenanzahl. Und man hat natürlich vorgesorgt, man hat Sicherheitsgarantien eingeholt in diesem Niemandsland jetzt zwischen Antrag und Ratifizierung. Das muss ja noch durch alle 30 Länder durch. Jens Stoltenberg hat zwar ein schnelles Verfahren gesprochen, aber ganz so sehr wollten die Schweden und Finnen nicht darauf trauen, deshalb diese Zusagen. Und jetzt hofft man eben sehr, sehr bald NATO-Mitglied zu sein. Und im Übrigen bringen die beiden Länder ja auch was mit. Nicht nur die NATO hat etwas von der Mitgliedschaft, sondern eben auch die beiden Länder, die ein gutes Militär mit in die NATO bringen wollen.
Danke, Christian Blenker, nach Stockholm. Ja, vor dem einen Gipfel morgen ist nach dem anderen gestern. Bevor das NATO-Treffen morgen richtig beginnt, ist heute der G7 in den Bayerischen Alpen zu Ende gegangen. Und in düsteren Zeiten von Krieg, Klimakatastrophe und Hungersnot ist es den 7 Staaten wenigstens gelungen, als Seilschaft zusammenzubleiben. Jedenfalls nicht abzustürzen in einer Welt, die gehörig in Unordnung geraten ist. Eine Bilanz von Alf Meyer.
Abreise in Elmau. Der G7-Gipfel geht am Nachmittag zu Ende. Man werde keine Berge versetzen, hatte Bundeskanzler Scholz vor Gipfelbeginn gesagt. Mit dem Ergebnis des Treffens ist er aber offenbar zufrieden. Gelöste Stimmung heute Morgen. Die Botschaft der Bilder, die 7 demokratischen Wirtschaftsmächte und die EU stehen zusammen. Auch die Abschlusserklärung soll noch einmal die große Kraft demokratischer Bündnisse demonstrieren. Etwa bei der Unterstützung der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland.
Wir sind uns einig, Präsident Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Und wir werden weiter die wirtschaftlichen und politischen Kosten dieses Krieges für Präsident Putin und sein Regime hochhalten und in die Höhe treiben. Dafür ist es wichtig, zusammenzustehen, auch auf der langen Strecke, um die es hier sicherlich noch gehen wird.
Der Ukraine-Krieg zieht sich wie ein roter Faden durch das 3-tägige Treffen. Die G7 machen Zusagen für militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine in Milliardenhöhe. Scholz schlägt heute eine Art Marshallplan für den Wiederaufbau des Landes vor. Frankreichs Staatschef Macron sichert langfristige Unterstützung zu.
Notre soutien.
Unsere Hilfe für die Ukraine und unsere Sanktionen gegen Russland bleiben so lange wie nötig und so stark wie nötig in den nächsten Wochen und Monaten bestehen. Mit Indien, Indonesien, Argentinien, Südafrika und dem Senegal waren gestern 5 sogenannte große Schwellenländer in Elmau mit dabei. Auch um sie von einer harten Linie gegenüber Russland zu überzeugen. Geklappt hat das nicht. Sie beurteilen den Ukraine-Krieg und die Sanktionen anders. Eine Schlappe für die G7, meinen Experten.
Wir haben unsere eigene Erzählung zu lange geglaubt, dass die Welt geeint sei gegenüber Russland. Das stimmt einfach nicht. Das ist schmerzhaft, aber diese Erkenntnis ist mit dem G7-Gipfel nochmal deutlich vor Augen geführt worden. Man deutlich hätte es nicht sein können, dass diese 5 Länder sich geweigert haben, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu unterzeichnen.
In der G7-Abschlusserklärung bekräftigen die Staaten auch ihren Willen, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Sie folgen dem Vorschlag von Kanzler Scholz zur Gründung eines Klimaklubs. Konkreter wurde es heute aber nicht.
Tja, Klimaschutz spielte also nicht die Rolle, die er ursprünglich hätte spielen sollen. Dabei drängt das Problem, zum Beispiel auch solche Luftverpester wie diese auszubremsen, jedenfalls wenn sie einen alten Verbrennungsmotor haben. 2035 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen. So will es die EU-Kommission und auch das EU-Parlament. Doch nun gibt es in der EU Streit über die Laufzeiten und in der Bundesregierung zumindest einen wackeligen Kompromiss. Michael Grütz.
Der klassische Verbrenner-Pkw. Ab 2035 soll Schluss mit ihm sein. Oder etwa doch nicht? Bei einigen EU-Mitgliedstaaten gibt es unerwarteten Widerstand. Und selbst in der Bundesregierung hat es noch einmal, vorsichtig gesagt, unterschiedliche Interpretationen gegeben. Die gingen offenbar so weit, dass der Bundeskanzler sogar auf dem G7-Gipfel, wo eigentlich die ganz großen Weltprobleme besprochen werden, klarstellen musste,
dass nach 2035 auch Pkw zugelassen werden können mit CO2-neutralen Technologien, mit E-Fuels.
Der Verbrenner-Pkw doch nicht am Ende? Dann mit E-Fuel, synthetischem Sprit, aber von vorn. Die Grünen wollen den Pkw-Verbrenner am liebsten ganz loswerden. Am Morgen verursachte die Umweltministerin, bewusst oder unbewusst, Irritationen.
Dass nach 2035 keine PKWs mehr zugelassen werden sollen, die CO2 ausstoßen.
Die FDP reagiert irritiert. Der Bundeskanzler spricht sein klärendes Wort und die Umweltministerin stellt später bei ihren EU-Kollegen klar,
dass wir einerseits eine starke und schnelle CO2-Reduktion damit forcieren und andererseits Technologieoffenheit haben werden.
Also doch kein Aus für den Verbrenner? Koalitionsscharmützel oder nur Missverständnis? Die Zündschnur bei einigen in der Koalition ist offenbar kurz. Klar ist, E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, sehen nicht nur die Grünen kritisch.
Das ist ein Verfahren, bei dem man mit sehr, sehr viel Energie, mit sehr hohen Kosten dann Bewegung produziert und ist deshalb suboptimal. Und deshalb wird die Pkw-Industrie bei den Fahrzeugen, bei den Pkws, diese Technologie nie zum Einsatz bringen.
Niemand wisse, ob solche Antriebsstoffe in den nächsten 10 bis 15 Jahren besser würden, meint dagegen die FDP und setzt sich damit durch.
Dieser Streit ist aber nichts gegen die unterschiedlichen Auffassungen anderer EU-Mitglieder. Polen will überhaupt kein Ausstiegsdatum für den Pkw-Verbrenner. Heute können wir akzeptieren, dass es eine Ambition gibt, aber wir können kein einziges Datum entscheiden, weil jedes einzelne Datum eine Illusion wäre. Das Klimapaket Fit for 55 soll die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% reduzieren. Entschieden werden muss über einen milliardenschweren Klimasozialfonds und den Emissionshandel etwa. Komplizierte Details, die dann auch noch mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden müssen. Es wird also noch dauern, bis das größte Klimapaket der EU Wirklichkeit wird.
Lange war es so, dass jene, die im Dienste des NS-Regimes Wache gehalten haben, etwa hier im KZ Sachsenhausen, nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnten, weil man ihnen nicht beweisen konnte, selbst an der Ermordung von Häftlingen mitgewirkt zu haben. Dies hat sich nun schon vor einigen Jahren geändert. Und so wurde nun heute ein 101-Jähriger, der als junger Mann seinen Dienst als Wachmann tat, wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Zu einer Haftstrafe, die er vermutlich nicht mehr antreten wird, die aber doch für die Nachkommen der Opfer eine ungemein große Bedeutung hat. Gret von Petersdorf über das Ende eines der wohl letzten NS-Prozesse.
Jean Grumbach kämpfte in der französischen Widerstandsbewegung gegen das nationalsozialistische Deutschland. Er wurde verhaftet und ins damalige KZ Sachsenhausen deportiert. Der Familienvater starb in der Baracke 59. Hier lagen todkranke Menschen sich selbst überlassen. Das KZ Sachsenhausen. Zehntausende wurden hier ermordet und das alles vor den Augen der Wachleute. Einer von ihnen war Josef S., so das Neuruppiner Landgericht. Er wurde heute zu 5 Jahren verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen. Im Gericht sind auch Sohn und Enkelin von Jean Grumbach. Sie empfinden Genugtuung, aber auch Schmerz. Ja, ich denke, die Arbeit ist getan, das vor allem. Und nun ist es klar, der Mann war ein Komplize des ganzen Mechanismus. Ich fühle mich erleichtert, aber ein großer Teil meiner Familie war in Auschwitz. Josef S. habe den Massenmord bereitwillig unterstützt und gewusst, was er tat, so die Richter. Dass auch einfache Wachleute schuldig sind, davon ist Antoine Grumbach überzeugt. Alle von ihnen hätten sagen können, nein, und an die Front wechseln können als Soldaten. Gut, dass das Gericht auf diesen Punkt hingewiesen hat. Weil viele immer wieder sagen, die hätten nicht gehen können, die SS hätte sie gekillt. Ernst Grube, 89 Jahre alt, hat als Kind einer jüdischen Mutter den Holocaust überlebt. 5 Jahre Haft für Josef S., der hier im KZ Sachsenhausen Wachmann war, das findet er richtig.
Das Urteil als solches ist wichtig. Wobei es nicht darauf ankommt, ob er es antreten muss. Aber geschehen muss das Gespräch über die damalige Zeit.
In Sachsenhausen beteiligt er sich an einem digitalen Projekt speziell für Jugendliche als virtueller Zeitzeuge, der erzählt, was er damals erlebt hat. Solche Projekte sollen die Erinnerung wachhalten. Bald wird es keine Holocaust-Überlebenden mehr geben. Dass so viele Täter gestorben sind, ohne dass sie je vor Gericht gestellt wurden, ärgert ihn auch heute am Prozesstag.
Warum hat man nicht schon vor 30, 40 Jahren hier diese Problematik angepackt?
Für Vater und Tochter Grumbach ist das Urteil, auch wenn es so spät kommt, sehr viel wert. Die wichtige Sache heute ist, dass er schuldig gesprochen wurde und dass die ganze Geschichte des Lagers alle kennen. Das Urteil ist auch ein Signal, dass selbst 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch Täter für ihre Verbrechen verurteilt werden.
Zum Urteil gegen den Wachmann aus dem KZ Sachsenhausen hat Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Was am heutigen Schuldspruch zählt, ist weniger das Strafmaß. Für Verbrechen dieser Art gibt es keine angemessene Strafe. Was zählt, ist die Verurteilung an sich. Wir sind es den Opfern der Konzentrationslager schuldig, dass deren Peiniger und Beihelfer nicht unbehelligt davonkommen. Auch dann nicht, wenn diese über 100 Jahre alt sind, krank und gebrechlich. Es geht nicht um Rache oder Vergeltung. Man muss Strafen nicht vollstrecken, wenn sie Greise unmenschlich hart treffen. Zur Menschlichkeit gehört aber auch Gerechtigkeit. Und die verlangt nach Wahrheit, ans Licht bringen, was wirklich war. Darin liegt der Wert dieser späten Prozesse. Vielfach kamen Verfahren wie dieses zu spät oder gar nicht. Die lasche Verfolgung von NS-Verbrechen gehört zu den größten Versäumnissen der deutschen Justiz. Häufig hat sie die Aufarbeitung von Untaten verhindert, weil ihre Richter selbst Nazis gewesen waren. Was für eine Schande. Hinzu kommt, jahrzehntelang hat die westdeutsche Justiz für eine Verurteilung von KZ-Personal den Nachweis einer konkreten Tatbeteiligung verlangt. Dabei war es doch so, Konzentrationslager konnten ihre entsetzliche Funktionalität nur mit vielen Mitläufern entfalten, dazu zählten auch Wachleute. In der DDR hat man die Aufarbeitung von NS-Unrecht nicht besser bewältigt. Im Gegenteil. Die Stasi hat ihr Wissen über NS-Täter vielfach instrumentalisiert, ihnen für Mitarbeit Straffreiheit angeboten. Was für eine Verlogenheit. Immerhin, die gute Nachricht des heutigen Tages lautet, sollten unter den Angeklagten in den bundesweit gerade mal 6 Verfahren, die noch anhängig sind, NS-Täter oder Beihelfer sein, so müssen die sich fürchten. Die deutsche Justiz schaut nämlich nicht mehr weg. Endlich.
Die Meinung von Thomas Baumann. Zur deutschen Innenpolitik. 17 Milliarden Euro. So hoch ist das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Und dagegen will die Bundesregierung nun vorgehen. Der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Die mehr als 57 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Zusatzbeiträge einstellen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigte an, den Zusatzbeitrag um 0,3 Punkte auf dann 1,6% anzuheben. Der Schritt ist Teil eines Maßnahmenpakets. Die Bundesregierung plant zudem, den Steuerzuschuss für die Kassen zu erhöhen. Die Arzneimittelhersteller sollen eine Solidarabgabe leisten und die Kassen ihre Rücklagen angreifen. Der Düsseldorfer Landtag hat den CDU-Politiker Hendrik Wüst erneut zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt. Damit kann das erste schwarz-grüne Bündnis in dem bevölkerungsreichsten Bundesland seine Arbeit aufnehmen. Wüst war im Oktober Nachfolger des gescheiterten Kanzlerkandidaten Laschet geworden und hatte bisher mit der FDP regiert. Im US-Bundesstaat Texas sind zahlreiche tote Migranten in einem LKW entdeckt worden. Sie befanden sich im geschlossenen Laderaum des Lastwagens, der bei großer Hitze in der Nähe von San Antonio an der Straße abgestellt worden war. Schleuser hatten die Menschen offenbar illegal über die Grenze gebracht und zurückgelassen. Die Behörden sprechen von mindestens 50 Toten. Überlebende kamen mit starker Dehydrierung in die Klinik. Der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation haben die Konsumstimmung in Deutschland für Juli auf ein Rekordtief einbrechen lassen. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Noch nie seit Beginn der Erhebung vor 30 Jahren war die Konsumlaune in Deutschland so schlecht. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten von derzeit rund 8% drückt schwer auf die Stimmung der Verbraucher. Ihre Kaufkraft sinkt. Am meisten spüren sie dies beim Einkauf im Supermarkt und beim Tanken. Nach Ausbruch der Pandemie 2020 war das Konsumklima schon mal ähnlich heftig eingebrochen. Jetzt aber ist die Stimmung noch schlechter und dies dürfte länger anhalten als damals. Denn niedrige Energiepreise bleiben außer Sicht. Die Inflation hat sich verfestigt. Der Konsum droht als Konjunkturstütze auszufallen. Die Angst vor einer Rezession wächst.
Nach so viel geballter Welt- und Wirtschaftspolitik heute in der Sendung nehmen wir Sie zum Schluss mit in die vielleicht kleinste Parzelle des Lebens, in der man schon immer eine Pause machte von der Welt da draußen. Im Westen, im Schrebergarten, im Osten, in der Datsche. Dort, wo man Ruhe fand und das Gemüse, das es im Konsum gerade nicht zu kaufen gab. Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, dass dieser Ort der Deutschen liebstes Grün ist. Im Osten noch mehr als im Westen. Und manchen sogar so lieb, dass sie einen Preis gewinnen wollen. Wie jener Kleingartenverein, den Friederike Roman in Leipzig besucht hat.
Holger Große hat es eilig. Die Jury, die gleich seinen Kleingartenverein hier im Leipziger Osten bewerten wird, wartet schon auf ihn. Zeit für letzte Anweisungen bleibt dem ersten Vorsitzenden trotzdem noch.
Zieh dir mal bitte was an. Du siehst zwar schön aus, aber schöner mit dem Shirt drüber.
Die 8 Juroren des Bundeskleingartenwettbewerbs sind aus ganz Deutschland angereist, um sich nun 2 Stunden lang von Holger Große durch die Gärten führen zu lassen.
Herzlich willkommen an der Pforte des KGV Kultur e.V. Ich freue mich, dass so zahlreiche Frauen erschienen sind. Das sehen wir natürlich immer gerne. Ich zeige Ihnen so, wie der Verein ist. Also wir haben weder geputzt noch was beschönigt.
Gold, Silber oder Bronze gewinnen Schrebergartenvereine, die zum Beispiel besonders nachhaltig sind, etwa auf Pestizide verzichten. Entscheidend ist aber auch, ob sich Familien wohlfühlen. Gerade bei denen, erzählt Große, werde das Kleingärtnern immer beliebter. Und das sieht er auch in seinen Bilanzen. Vor 11 Jahren standen 50% seiner Gärten leer. Jetzt führt Große Warteliste.
Das kann ja nicht allein Corona gewesen sein.
Nö, Vereinsführung hat sich verändert.
Ja, hier, ne?
Ja. Du musst es entweder mit Leib und Seele machen oder lassen. Ja, und ich bin einer, der macht es mit Leib und Seele und viele spüren das auch. Ich kämpfe auch für den Verein.
Sein Verein, der KGV Kultur, ist 118 Jahre alt. Mehr als 200 Parzellen, alle belegt. Den Titel Vize-Landesmeister Sachsen haben sie hier bereits. Jetzt der Traum von Gold im Bundeswettbewerb.
Der Titel ist uns eigentlich so relativ. Ist schön, aber nicht ganz so wichtig. Ja, wichtig ist, dass uns mal jemand sagt, okay, ihr habt aus dem Verein was gemacht. Der ist sehenswert, den kann man zeigen. Und eure Mitglieder sind top. Das wollen wir eigentlich wissen.
Im Schrebergarten herrschen klare Regeln und Vorgaben. Etwa die, dass mindestens in einem Drittel des Gartens Obst und Gemüse angebaut werden müssen. Den Ruf, spießig zu sein, wird der Kleingarten womöglich auch deswegen nach wie vor nicht los.
Das sehe ich völlig anders. Was ist denn daran? Was ist denn spießig? So, und heute, wenn jeder seine Gürkchen im Bioladen kauft, ist das nicht spießig. Aber wenn ich meine Gurken mehr Bio als von hier, geht ja gar nicht. Was ist dann spießig?
6 der 22 Finalisten im Bundeswettbewerb der Kleingärten kommen aus Ostdeutschland, wo sie eine lange Tradition haben. Vor mehr als 150 Jahren begann hier in Leipzig die Schrebergartenbewegung. Heute hat die Stadt 39.000 Kleingärten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind es deutlich mehr als in anderen Großstädten.
Zu DDR-Zeiten war das richtiges Privileg. Da warst du schon exklusiv, wenn du einen Kleingarten hattest. Also du konntest dein Obst und Gemüse anbauen. War ja immer so ein Manko, jetzt das Privileg, Kleingarten zu haben, ist genauso wie zu DDR-Zeiten. Weil du hast ein Stückchen Grün, was andere nicht haben. Andere müssen sich Grün teilen, müssen im Park gehen. Du hast deinen Kleingarten.
Die 2 Stunden mit der Jury sind fast vorbei. Und Holger Große ist noch leicht gestresst, aber zufrieden.
Super. Perfekt. Besser kann es nicht gehen.
Und was sagt die Jury? Ist sie überzeugt von Holger Großes Verein, vom nachhaltigen Gärtnern und Angebot für Familien?
Es ist ein Verein, der sich wirklich sehr, sehr tapfer gezeigt hat und alles in die Waagschale geworfen hat, was er hat. Und dieser menschliche Verein, das ist, glaube ich, das, was am meisten überzeugt hat, ist ganz hervorragend. Und ich bleibe bei meiner Aussage, entschieden wird am Ende. Aber wir haben hier einen sehr, sehr guten Kandidaten gesehen. Das kann man schon mal so festhalten.
Ob es am Ende für Gold, Silber oder Bronze reicht, für diese Antwort muss sich Holger Große noch gedulden. Der beste Kleingarten Deutschlands wird erst im November gekürt.
Bleibt noch die Frage an Thomas Ranft. Wie wird das Wetter? Nicht nur für Kleingärten.
Ja. Ich glaube, die wünschen sich Regen. Ja, heute war es ja ganz freundlich und es sah auch ruhig aus. In den vergangenen Tagen hatten wir ja Regen, aber das reicht ja nun mal nicht. Wenn man sich anschaut, wo denn in Deutschland im Juni wie viel Regen gefallen ist. Es gibt ein paar Orte wie Lüst oder Mühlacker. Da ist zu viel für den Monat gefallen, also oder mehr als üblich. Aber es gibt eben auch viele Orte, wo es viel zu trocken ist, hier rot markiert. Und wenn wir uns die nächsten Stunden anschauen, ja, da fällt Regen. Der arbeitet sich jetzt schon von Süden vor, bewegt sich in Richtung Nordosten. Und morgen im Laufe des Tages kann sich das intensivieren. Das sind dann nicht nur leichte Schauer, sondern teilweise sehr heftige Gewitter, unwetterartig mit Starkregen. Da fällt also viel Wasser. Aber in der Westhälfte, da klart es auf. Da kommt die Sonne raus, da ist nichts mit Regen, da kann man eher ins Schwitzen kommen. Nachttemperaturen zwischen 10 und 18 Grad, Tageshöchstwerte, je nachdem, ob es regnet oder nicht, zwischen 20 Grad im Regen und 29 Grad dort, wo die Sonne scheint. Und die weiteren Aussichten, Donnerstag wieder eine Menge Sonne, dann wird es wechselhafter.
Danke, Thomas.
So sieht's aus.
Danke, Thomas, dafür. Und gleich kommt dein Wetterkollege Sven Plöger. Der ist unter anderem heute bei Sandra Maischberger zu Gast. Um 0.20 Uhr bringt sie Julia Niharika-Senn heute auf den neuesten Nachrichtenstand. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, eine gute Nacht.